du wirst ja so oder so eingeholt mit deinen Problemen, wenn du auf so einem Floor stehst. Mir ging es schon immer darum, es muss nicht immer irgendwie alles happy, happy klingen, sondern einfach, dass mal Leute mit sich beschäftigt werden auf der Tanzfläche.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hi, na? Ich bin's, Gesine Kühne. Willkommen beim Electronic Beats Podcast. Auch heute habe ich das Gespräch aufgrund der aktuellen Lage mit einem Videocall gemacht. Das ist ja ganz schön. Man kann sich nämlich angucken und sehen, wie die andere Person gerade ausschaut. Mimik ist in Gesprächen tatsächlich nicht unwichtig. Und bei diesem Gespräch war es besonders schön, mein Gegenüber zu sehen. Sie konnte nämlich, ja, es ist eine Frau, sie konnte nämlich sehen, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, von Ohr zu Ohr gegrinst habe, mindestens. Ich spreche von Vivian Koch. Ich lag tatsächlich meinen Kolleginnen bei Electronic Beats seit Monaten in den Ohren, dass ich sie unbedingt sprechen möchte. Eine junge Künstlerin, 25 Jahre gerade erst alt, ursprünglich aus Thüringen, die im letzten Jahr 2019, wie ich finde, eins der besten Alben produziert hat. Und deshalb hatte ich so ein großes Interesse an ihr. Das Album, das ist ganz düster. Es ist elektronisch im Sinne von elektronisch, da ist kein Techno, sondern da sind gebrochene Beats am Start. Und wenn ihre Musik im Club läuft, da knitzelt so richtig schön auf der Tanzfläche. Und deshalb war ich neugierig, wer steckt eigentlich hinter dieser Produktion? Nun gut, heute habe ich es erfahren und auch ihr werdet es gleich erfahren. Bevor wir aber in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die laufende Aktion der Deutschen Telekom aufmerksam machen, die aufgrund der aktuellen Lage tatsächlich ins Leben gerufen wurde. In Zeiten wie diesen kommt es ja wirklich darauf an, dass wir zusammenhalten, dass jede und jeder den anderen unterstützt, ob es nur aufmunternde Worte sind oder vielleicht sogar auch mit Taten. Die Deutsche Telekom möchte euch dabei unterstützen unter dem Motto, wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Deshalb stellt die Telekom derzeit verschiedene kostenfreie Angebote für ihre Kundinnen zur Verfügung. Zum Beispiel, eins, was mich ja sehr interessieren würde, ne? 10 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkundinnen oder auch Software fürs Homeoffice. Außerdem können auch Schulen und Vereine kostenfrei die Konferenzservices nutzen. Eine schöne Sache und alles, was ihr dazu wissen müsst, das packe ich in die Shownotes. Nun aber erstmal zu meinem Gespräch mit Vivian Koch. Ich sage herzlich willkommen, Vivian Koch. Ich freue mich, dass du im Electronic Beats Podcast dabei bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja. Es war ja mein persönlicher Wunsch, das kann man auch ruhig mal sagen, weil ich dich als junge Frau, du bist 25, super spannend finde. Ich finde deine musikalische Richtung sehr, sehr spannend. Auf all das werden wir zu sprechen kommen. Auch nicht uninteressant ist ja, dass du ursprünglich aus Thüringen bist. Du hast einen älteren Bruder,
genau,
der dich dazu noch beeinflusst hat, Platten zu sammeln oder dich dafür interessieren. Wie war das denn so? Saßt ihr gemütlich da in eurem Haus, auf dem Dorf, in einer Kleinstadt, getrennte Zimmer? Gab es Streit, was ihr irgendwie im Radio hören wollt? Also nimm uns doch mal mit in dein Teenager-Leben, wo das alles angefangen hat.
Okay, gute Frage. Ich war tatsächlich ein bisschen lost, als das alles angefangen hat. Ich war vorher eigentlich gar nicht so vertraut mit der elektronischen Musikszene. Konnte ich auch gar nichts mit anfangen. Fand ich total langweilig, viel zu repetitiv. Also hat mich gar nicht angezeckt. Ich komme eher aus so einem Hip-Hop-R&B-Feld. Aber dann war ich so mit 13, 14 ziemlich lost, habe auch eine wichtige Person in meinem Leben verloren und bin dadurch eigentlich schon relativ früh zu der ganzen Clubbing-Szene gekommen. Also mein Bruder hat damals aufgelegt, der hat so alte Disco-House-Platten gespielt und der hat mich halt immer wieder mit zu Partys genommen. Wie das halt auf den Dörfern so ist, dass man irgendwie was Eigenes veranstaltet und dann sich zu Freunden einlädt und da einfach die Plattenspieler mitnimmt und dann stundenlang in der Nacht irgendwie Musik spielt. Und da hat das alles begonnen für mich. Da habe ich wirklich so eine extreme Faszination und Begeisterung für Plattenspielen für mich gefunden. Und er hat mir das auf jeden Fall erst auch beigebracht, mit Platten spielen zu können. Ich fand das ganz cool, da einfach auf Geburtstagen mit rumzuzocken. Das, genau, so hat es angefangen.
Das ist natürlich echt Glück, dass du einen älteren Bruder hast. Wie viel älter ist er denn?
6 Jahre.
6 Jahre, das ist schon eine Menge. Das heißt, er war dann so gerade in Teenagerzeit anfangs oder halt gerade 20.
Genau.
Und ihr habt aber auch alle zusammen gewohnt.
Genau,
also,
ja.
Oder, ja. Ist das so ein gemütliches Haus in Thüringen, sodass ihr da Platz hattet und auch irgendwie die Möglichkeit, Krach zu machen?
Auf jeden Fall. Also bei uns war echt... absolut, also jeden Tag Party angesagt. Er hat jeden Tag Freunde eingeladen. Also ich bin auch echt in so einem Umfeld aufgewachsen, dass man gefühlt so von der Schule nach Hause kommt, Schulranzen in die Ecke schmeißt und dann erstmal wirklich sich nur um Musik kümmert.
Mhm.
Und das ist relativ lustig, weil ehrlich gesagt ging es mir gar nicht darum, auf größeren Partys zu spielen. Das hat so angefangen, dass in Erfurt in kleinen Shopping-Malls da immer so ein paar Leute gespielt haben, was ich ja jetzt ganz ehrlich gesagt ganz schrecklich finde, wenn ich das sehe. Aber wir haben das so alle, ich glaube, alle 2 oder 3 Wochen jeden Samstag so gemacht, na, uns hingestellt, Platten gespielt. Und ehrlich gesagt, in dem einen Laden, wo wir das gemacht haben, ging es mir nur darum, dass ich die 30% Rabatt bekomme.
Sick.
Also ich hatte gar keinen Bock drauf, da wirklich das weiterhin zu machen, sondern ich wollte unbedingt eine Jacke damals haben. Ich war da 15 oder 16 und habe mich dahingestellt. Und wenn du an dem Tag Musik gespielt hast oder aufgelegt hast, dann hast du von dem Laden einfach die 30% bekommen und durftest dir dann was aussuchen. Und ich glaube, mein Glück war es, dass in dem Moment jemand in den Laden gekommen ist, der in Erfurt Veranstaltungen organisiert hat und wollte einfach wissen, wer ich bin und fand es ganz gut, was ich da gespielt habe. Und so ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen.
Das ist lustig, weil sowas gab es früher in Berlin tatsächlich auch, dass DJs, auch kleine DJs, weibliche, im Levi's Flagship Store zum Beispiel am Kudamm gespielt haben, ne, um einen riesigen Einkaufsgutschein dann nach Hause zu nehmen. Also es ist gar nicht so untypisch. Dein älterer Bruder hat dich also so ein bisschen an die Disco-House-Nummer rangebracht.
Genau.
Warum musste das denn vorher Hip-Hop sein? War das so ein Ding, dass du dachtest, hey, das passt mir besser? Da sind wenigstens Texte, die ich verstehe, vielleicht mit denen ich mich auch gleich machen kann. Ich weiß ja nicht, war das so Gangster-Rap aus den USA oder Deutschrap, was du gehört hast? Was war denn das für Hip-Hop?
Es war tatsächlich sogar sehr kommerziell angehaucht. Also ich war erst auf so einer Schiene von Beyoncé, Nelly Furtado, Timbaland. Also es war schon recht kommerziell, was ich da gehört habe. Aber weil ich aus einem tänzerischen Background komme. Also ich habe mein Leben lang eigentlich getanzt bis 14 und habe versucht, diese Lieder einfach zu vertanzen. Ich fand das einfach viel rhythmischer. Und ich muss auch sagen, wenn ich da jetzt rückblickendes betrachte, haben mich damals schon so 808 Beats einfach fasziniert. So was total Einfaches, so ein simpler Beat einfach mit total gut eingespielten Chords. Das fand ich immer am tollsten an diesen Stücken. Und als ich dann aber in so eine Hausrichtung gekommen bin durch meinen Bruder, konnte ich das erst überhaupt gar nicht begreifen, weil das alles so langweilig für mich klang.
Hm.
Aber komischerweise, wo ich dann in diese Schiene abgedriftet bin, das ist auch so eine Eigenschaft an mir, dass ich dann, wenn ich eine zu krasse Begeisterung für eine bestimmte Sache an den Tag lege, dass ich teilweise ins Extreme rutsche und dann das andere so ein bisschen wegschieben möchte. Also ich konnte dann auch komischerweise nach 1 bis 2 Jahren gar nichts mehr mit Hip-Hop anfangen.
Mhm.
Das hat mir alles gar nichts mehr gegeben irgendwie. Auch die ganzen alten Madonna-Sachen, die ich geliebt habe, anzuhören, das fand ich irgendwie alles langweilig.
Der Bruder war der war dann so, ach Mensch, wie schön, dass du dich dafür interessierst. Hier sind 2 Vinylscheiben, jetzt zeige ich dir mal, wie man die 1 findet und wie man Beatmatching macht und jetzt geht's los.
Genau.
Cool.
Ja.
Das ist ja wirklich totaler Gewinn, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ältere Geschwister auch denken, oh Gott, jetzt ziehe ich quasi meine eigene Konkurrenz ran. Möchte ich das wirklich? Aber der war immer wohlwollend.
Ja, absolut. Das war nie so. Das war ein toller Lehrer für mich. Also an dem Tag, wo mich in diesem Geschäft in Erfurt der Typ da auch gefragt hat, ob ich Bock habe, da mal auf einer Party aufzulegen, war meine allererste Reaktion auch, nee, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und mein Bruder war derjenige, der dann auf dem Heimweg mir wirklich gut zugeredet hat, meinte, mach das, du hast doch gar nichts zu verlieren.
Mhm.
Der war immer stets und ständig an meiner Seite, hat mich da wirklich richtig gut unterstützt. Doch, ja.
Mhm. Okay. Thüringen ist eigentlich wie so eine Mini-Techno-Hochburg. Auch Sascha Ring, also von Moderat, kommt aus Thüringen, ne? Also,
ja, das stimmt.
Ihr habt da schon Potenzial. Hat dich das auch ein bisschen geprägt oder hat das wirklich alles relativ entfernt stattgefunden, weil du halt ja tatsächlich als Jugendliche auf deinem Dorf gefangen warst?
Ich glaube, das hat mich schon indirekt geprägt. Ich kann das alles gar nicht so greifen, weil ich war tatsächlich trotzdem in so einer eigenen Blase drinne. Ich glaube, ich habe schon mit meinem Bruder und dessen Freunden mein eigenes Ding da abgezogen. Natürlich, also die ganzen Partys, auch in GWC damals, das Klangkino und Muna in Jena, das waren schon Sachen, die meinen musikalischen Geschmack auf jeden Fall extrem geformt haben. Ich würde schon sagen, dass mich das geprägt hat. Trotzdem habe ich immer so mein eigenes Ding, glaube ich, durchgezogen. Mich konnte man nicht so richtig einkategorisieren mit dem, was ich da gemacht habe, glaube ich.
Das ist ja nun auch vielleicht ein interessanter Ort gewesen, um deine Musikliebe zu starten. Also klar, du hast den Einfluss von deinem Bruder, du hast generell ein bisschen kommerzieller, wenn man das so sagen möchte, angefangen. Hm. Glaubst aber trotzdem, dass das gut war, in Thüringen das Ganze zu starten, weil das ganze Thema nicht so überbedient ist wie in der Stadt wie Berlin zum Beispiel, wenn junge Menschen hier damit anfangen, vielleicht überforderter sind? Keine Ahnung, es ist nur so.
Ja, ich
versuche mir es vorzustellen, weil ich Berlinerin bin. Wie ist das da eigentlich, wenn man in Thüringen damit anfängt?
Ich glaube, für mich war es sehr, sehr gut, weil, wie bereits schon erwähnt, dass ich halt ab dem Zeitpunkt, wo das mit der Feierei angefangen hat, extrem einfach lost war. Und ich glaube, wenn ich diese Phase übersprungen hätte, wenn ich das gar nicht gehabt hätte und vielleicht mit Anfang 20 oder auch 19 nach Berlin gekommen wäre und da erst damit angefangen hätte, das hätte ganz anders ausgehen können. Mhm. So hatte ich ja immer mein sicheres Netz um mich rum. Mein Bruder hat immer auf mich aufgepasst. Der wusste auch, okay, die will einfach nur abnörden, die nehme ich einfach mit, die kann ich in der Ecke stellen, muss mich gar nicht um die kümmern, der geht sowieso nur um die Mucke. Und der musste sich auch nie Gedanken um mich machen. Der hatte immer so ein sehr starkes Urvertrauen. Und ich glaube, dass das für mich auf jeden Fall wichtig war, weil ich so viel Freiraum hatte, immer feiern zu gehen und jedes Wochenende mitzukommen, auch in dem Alter auf Partys zu kommen, wo man eigentlich gar nicht hingehört, ja. Und in der Woche dann das erstmal alles sacken zu lassen und wieder zurückzutreten in den normalen Alltag und einfach gar nicht so abhängig davon zu werden.
Du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich abnörden. Und ich stelle jetzt mal eine sehr klischeehafte Frage. Ich darf das, weil ich auch weiblich bin. Du kamst aus dem Tanz. Das finde ich erstmal, wenn man in Klischee denkt. Ja, das ist wirklich jetzt nur wirklich reine Klischeehackerei. Ja. Passt das natürlich zum Mädchendasein, ne? Und dann aber wirst du zum krassen Musiknerd, was ja sehr, sehr Jungs belegt ist, wenn man in Klischee denkt. Wie ist denn das in deinem Umkreis so aufgenommen worden? Weil nicht alle werden ja so frei und genderfluid und weiß ich was erzogen und erleben das dann auch so, dass man irgendwie einen großen Bruder hat und mit dem eher Matchbox spielt als mit Barbies. Mhm. Also du hast ja das Glück gehabt, tatsächlich da nerden zu dürfen, weil du halt auch diesen Bruder hattest. Das ist ja leider so in unserer Gesellschaft. Mädchen tanzen, Jungs nerden in der Musik ab, so ungefähr.
Ja. Ich muss sagen, ich bin gar nicht damit aufgewachsen oder auch groß geworden, in diesem limitierten Denken, was Geschlechter betrifft, habe ich nie erlebt, muss ich wirklich so sagen. Natürlich, zu 95% meines Freundeskreises bestand aus den Freunden oder aus dem Freundeskreis meines Bruders, was Jungs waren. Ja? Mhm. Mhm. Aber es war nie der Fall, dass die mich in irgendeiner Art und Weise auf das Geschlecht reduziert haben. Im Gegenteil, die haben mich so unterstützt, so super, aber auch ganz klar gesehen. Ich kann gar nicht sagen, dass es da irgendwelche Einschränkungen gab oder dass mich in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst hat. Das ist eher das Gegenteil der Fall.
Ja, dann erzählst du gerade von dem Geschäft, wo du quasi entdeckt wurdest und warst auch noch hier bester Teenager. Mhm. Es gibt ja sowas wie eine Schulpflicht und ich glaube, Auflegen ist offiziell, wenn man so richtig nach dem Gesetz ginge, vielleicht ab 18 erlaubt, weil man ja in Clubs unterwegs ist, die dann auch erst ab 18 sind. Was haben Mama und Papa dazu gesagt und wie war das denn damals mit der Schule so?
Na, meine Mama war sehr unterstützend, was das ganze Thema betraf, weil die wusste sowieso von Anfang an, ich kann dir eh nichts erzählen, mein Mädchen braucht super viel Freiraum, die will sowieso in Richtung Musik gehen, was soll ich da jetzt noch großartig rumlabern. Also die musste mir natürlich auch ein paar, wie sagt man dazu nochmal, also wenn man nicht 18 ist und da in Clubs auflegen will, muss man ja so...
So wie so ein Elternzettel schreiben,
so ein,
ne?
Genau, das hatte ich schon ab und zu gemacht. Anders hätte ich das ja gar nicht gedurft. Mhm. Da hat die mich schon sehr gut dabei unterstützt. Die hat aber ab irgendeinem Zeitpunkt auch gar nicht mehr viel zu mir gesagt, weil wir auch zu der Phase nicht unbedingt den besten Draht hatten und ich sowieso gemacht habe, was ich wollte.
Okay.
Und gefühlt nur noch auf meinen Bruder gehört habe. Also es war schon echt eine, wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, eine wilde Phase von mir, was sich vielleicht keiner mehr vorstellen kann. Aber ich hatte da wirklich jeden Freiraum. Schule hat mich sowieso gar nicht interessiert, fand ich furchtbar. Mhm. Also das war eigentlich eher, dass ich das alles so über mich ergeben lassen habe, auch die ganze Abi-Zeit. Ich war da physisch vielleicht anwesend, aber schon komplett auf einem anderen Stern.
Aber Abi hast du noch gemacht, immerhin. Also
Abi habe ich gemacht, genau. Auch gut. Also ich habe das schon alles auf die Kette gekriegt. So, das muss ich schon so sagen. Aber dass ich da jetzt mit Freude rangegangen bin, das war gar nicht der Fall. Überhaupt nicht.
Mhm. Der Umzug nach Berlin, die Stadt, in der jeder zweite Mensch quasi DJ ist. Warum?
Ich war ja erst, also ich bin quasi aus meinem Heimatdorf nach Weimar gezogen, um Medienwissenschaften zu studieren, habe dann aber realisiert, oh, das ist irgendwie doch nichts für mich. Das ist zwar, es interessiert mich in meiner Freizeit, aber ich glaube, ich brauche dann doch eher ein fundierteres Wissen im Alltag, um mich erfüllt zu fühlen. Und meine beste Freundin damals ist schon nach Berlin gezogen und sie meinte, hey, na, komm doch einfach nach Berlin und studier hier. Warum denn nicht? Also mir war Weimar auch zu klein. Ich habe da eine Woche gelebt und dachte, ich kannte gefühlt alle Straßen und dachte, okay, ich habe mir irgendwie das Studentenleben doch anders vorgestellt. Ich glaube, da kommt noch einiges mehr, wenn ich den Schritt gehe, einfach in eine größere Stadt zu ziehen. Aber das war nicht musikbezogen. Das war eigentlich eher mit dem Studium verbunden, dass ich dann den Schritt gegangen bin.
Wann bist du nach Berlin gekommen? 2017 war das oder so? Oder?
Nee.
Nee, vorher schon.
Früher. Ich bin ja jetzt fast 6 Jahre hier.
Ach so, stimmt. Nee, deine Partyreihe hat 2017 dann in Berlin angefangen. Die hast du ja vorher Thüringen gestartet.
Genau.
So war es, ja.
Genau. Also ich bin schon eine ganz schöne Weile hier in Berlin. Und da war ich, wenn ich das jetzt sagen kann, war ich auch ziemlich lost. So die ersten 2, 3 Jahre. Ich habe mir da ganz schön was vorgespielt. Also ja, es waren auf der einen Seite sehr... Wie sagt man, hat mir gut getan, um irgendwie heranzureifen, erwachsen zu werden, aber auch da war ich irgendwie noch ein bisschen in meinem Nebel und auch völlig verloren, würde ich sagen.
Was hast du studiert? Da auch Medienwissenschaften oder?
Ich habe tatsächlich European Management studiert, was sehr, sehr wirtschaftlich ist.
Mhm, okay.
Ja, habe das auch zu Ende gezogen, aber da weiß ich jetzt auch, okay, ich habe das alles hinter mir gelassen. Und will mich einfach echt auf Musik konzentrieren. Das ist halt wirklich das, wohin es mich immer wieder zieht.
Das heißt, in den Jahren hast du weiter Musik gemacht, aber das war dann eher in Thüringen, weil du da deine Connections hattest? Oder wie ist das abgelaufen?
Genau.
Okay.
Ja, ich bin ab und zu noch gependelt durch die damalige Beziehung, die ich hatte. Und dann habe ich da auch oftmals immer noch in Clubs gespielt in Thüringen. Also das... Es war erstmal, glaube ich, relativ schwer, hier in Berlin überhaupt anzukommen, musikalisch.
Mhm. Also, hattest du eine Anlaufstelle? Oder
eigentlich gar nicht. Gar nicht, nee. Ich kannte ja auch keinen, ehrlich gesagt. Außer meine beste Freundin kannte ich ja hier keinen. Von daher hat das erstmal eine Zeit lang gedauert, sich hier ein festes Standbein aufzubauen.
Und das ist ja wirklich, das ist ja nicht ohne, weil, wie gesagt, jeder zweite ist DJ. Heute noch umso mehr, weil es halt alles irgendwie nur noch digital abgehandelt wird. Da bist du ja schon, gerade in deinem Alter, auch fast eine Ausnahme, wenn du halt auch mit Platten auflegst oder so, oder halt das auf jeden Fall kannst.
Ja.
Hattest du denn irgendwie zumindest aus Thüringen dann vielleicht von 1, 2 Homies dort einen Tipp bekommen, ey, wend dich doch mal an DJ XY oder Promoter Z, und stell dich da mal vor, ich lege mal ein gutes Wort ein, oder hat das gar nicht stattgefunden?
Das hat gar nicht stattgefunden, weil ich aber auch so ein Typ bin, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich lege sehr viel Wert drauf, dass man einfach aufs Gefühl hört. Ja? Also ich finde, wenn man absolut in seiner Kraft steckt, was die eigene Passion betrifft, kommt man ja automatisch in so einen Flow rein, egal wie lange das dauert. Das kann 5 Jahre gehen, das kann 2 Monate dauern. Mhm. Ich bin absolut kein Typ, der sich da... vielleicht auch manchmal helfen lässt oder weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ging bei mir sowieso immer von einem Schritt zum nächsten. Ich musste da gar nicht so viel machen, ehrlich gesagt. Also ich habe einfach mein Ding durchgezogen, weiterhin aufgelegt, ein paar Gigs gehabt, Podcasts oder Sets aufgenommen und dann sind die Anfragen auch ganz natürlich reingekommen, muss man wirklich so sagen. Und ich habe da auch nie irgendjemanden fragen müssen oder ja, ich halte auch von diesem ganzen Connecting eigentlich gar nichts. Also es ist einfach nicht mein Ding. Was soll ich mit Leuten labern, die ich nicht kenne? Mhm. Also entweder die finden das gut, was ich mache und also die Musik, für die ich stehe oder nicht. Ich habe da so ein, ich habe da einfach so ein Urvertrauen. Die Sachen, die zu mir gehören, die kommen schon auf mich zu.
Kommen wir doch mal auf die Musik, denn wenn du ganz klar sehr poppig beeinflusst warst, als du anfingst, klar, dann sind jetzt viele, viele Jahre ins Land gezogen, aber kannst du vielleicht auch so quasi so eine Pinnnadel da reinstopfen und sagen, Berlin hat mich zur Elektro-Fanin gemacht oder kommt da vielleicht sogar so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop durch, obwohl, den hast du ja nun auch nicht gehört, du hast ja eher Mainstream-Hip-Hop gehört. Also gerade deine Vorliebe für Elektro ist ja eigentlich etwas, was ganz ursprünglich aus dem Hip-Hop kommt, vom Turntablism und so.
Ja.
Ich finde das schon ganz spannend, dass du das gar nicht eigentlich gehört hast, aber dann doch dort gelandet bist, musikalisch, wo du gerade bist.
Also was mir gerade in den Sinn kommt, und das hat mich, glaube ich, absolut geprägt, das war die Begegnung mit meinem sehr, sehr guten Freund Sven Weisemann.
Mhm.
Also das war wirklich für mich, ist immer auch noch ein Mentor, kann ich wirklich so sagen, weil ob ich 18 war, ich kann mich nicht genau, ich war sehr, sehr jung. Also ich bin zum allerersten Mal nach Berlin gefahren, bin tatsächlich ins Berghain reingekommen und da hat Sven Weisemann unten im Berghain gespielt. Und ich kannte seine Musik, ich war total begeistert davon und habe ihn einfach angesprochen. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und der hat relativ schnell gemerkt, dass es mir absolut darum geht, meinen Horizont musikalisch zu erweitern. Ich aber noch in Thüringen bin und einfach nicht so richtig die Möglichkeiten habe und auch nicht die Leute, die mich noch in ganz andere musikalische Gefilde reinziehen könnten. Und der meinte, du pass auf, wenn du mal wieder in Berlin bist, sag mir Bescheid. Wir können gerne mal eine Musiksession machen. Und ich wusste gar nicht so richtig, was er damit meint, weil ich da einfach keine Ahnung davon hatte. Ich habe ja nur mit meinem Bruder all die Zeit abgenördet, aber mit keinem anderen, ja. Und dann irgendwann habe ich mir den Mut gefasst und dachte, komm, das mache ich jetzt einfach. Der hat das angeboten. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann hat der sich wirklich, also muss ich sagen, Stunden für mich Zeit genommen. Ab ins Studio. Ich habe den ungefähr erklärt damals, was mein Geschmack ist. Also ich hatte auch von Musiktheorie in dem Sinne nicht wirklich Ahnung. Ich habe den einfach nur vom Gefühl beschrieben, was ich gut finde.
Mhm.
Und er war derjenige, der mich wirklich absolut an den Ursprung zurückgebracht hat. Er meinte, hey, die Sachen von Basic Channel, die musst du kennen. Oder die ist der Rock, also Steve Rachmat Sachen, die musst du auf dem Schirm haben, wenn du sowas gut findest. Also der hat sich teilweise 10-11 Stunden am Tag wirklich rausgenommen, Platten rausgeholt. Ich saß da wie in so einer...
Das war eigentlich deine Universität, ne? Also
genau, wirklich, wie in so einer Vorlesung. Habe immer was zum Schreiben dabei gehabt, habe schön die Discogs-Liste abgearbeitet und habe da meine Hausaufgaben gemacht. Also das ist absolut so ein brechender Moment für mich, was diese ganze musikalische Entwicklung für mich bedeutet.
Ja. Würdest du sagen, dass es das A und O gerade für junge DJs sein sollte, sich diese Zeit für quasi Musikunterricht, also Musikunterricht in dieser Form zu nehmen? Weil, also ich kann das immer nur mit meinem Freund vergleichen, der halt auch richtig abnerdet und dann 100 Jahre vorm Rechner sitzt und das findet und das findet und seine Discogs-Liste ist halt ewig lang und er holt dann manchmal Sachen raus, wo ich denke so, Moment mal, du warst ja noch gar nicht geboren. Wo hast du denn das jetzt schon wieder aufgetrieben? Und das ist halt wirklich, weil der halt auch wie, ja, da eigentlich mehr Energie reinsteckt als ins Studium. Also man braucht quasi als junger Mensch doch diesen Unterricht, um dann möglichst divers Musik machen zu können. Würdest du da zustimmen?
Teils. Also ich würde sagen, natürlich, das ist wichtig, dass man vielleicht am Anfang gerade von jemandem so ein bisschen an die Hand genommen wird, der sich einfach schon seit Jahren damit auseinandersetzt und damit auch beschäftigt. Weil ich wäre nie im Leben auf diese Platten gekommen.
Mhm.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, Ich mache, glaube ich, also bei mir findet das Abnörden nicht in technischer Art und Weise statt. Also ich bin jetzt kein Typ, der dann da sitzt und da jeden Synth hier auseinanderklamüsern muss und jetzt hast du die Snare gehört und oh, die Hi-Hats, mega spitz und was weiß ich nicht alles. Das juckt mich alles gar nicht. Mir geht es wirklich um das Gefühl. Und ich glaube, das war ein Gefühl bei Sven. Der hat gecheckt, okay, das Mädel, die weiß eigentlich, wohin sie will. Die ist aber so frisch in dieser Szene drin, dass sie gar nicht weiß, wo die anfangen soll. Und der hat mich wirklich abgeholt, die richtigen Platten zum richtigen Zeitpunkt rauszuholen, die mich so angezeckt haben, dass ich wirklich süchtig davon war. Also, dass ich absolut, ich konnte gar nicht mehr zurück. Also, ich musste damit meinen Alltag erfüllen.
Jetzt hast du das so schön umschrieben, dieses Gefühl, dass du wusstest, wo du hin willst. Dann sag uns das doch mal. Was wolltest du damals und ist das jetzt quasi eingetreten? Was ist dein Genre? Was wolltest du erreichen? Welchen Sound spielt Vivien Koch?
Ich war auf jeden Fall schon immer sehr an Pads und Chords und allen Melodien interessiert, die in irgendeiner Form eine Message verbreiten. Ja? Also ich glaube, ich war auch nie wirklich ein Spaß-DJ, kann ich so nicht sagen. Weil da komme ich auch wieder auf den Ursprung zurück, dadurch, dass ich ja so extrem lost war zu der Zeit, wo ich das Feiern angefangen habe, ging es mir eigentlich darum, die Sachen, die ich da mit mir rumtrage, auf der Tanzfläche an sich zu verarbeiten.
Ja.
Ja, also nicht zu verdrängen, nicht zu kompensieren, sondern du wirst ja so oder so eingeholt mit deinen Problemen, wenn du auf so einem Floor stehst. Aber die Musik hat mir in dem Moment geholfen, das mit einer ganz anderen tollen Note verarbeiten zu können, was da in mir vorgeht. Und das waren meistens Stücke mit Flächen oder tollen Melodien, sagen wir es so. Einfach, die irgendwas in mir ausgelöst haben. Und dieses Gefühl wollte ich bei anderen Menschen auch nicht reproduzieren, aber hervorrufen. Ja, das ist, mir ging es schon immer darum, es muss nicht immer irgendwie alles happy, happy klingen, sondern einfach, dass mal Leute mit sich beschäftigt werden auf der Tanzfläche.
Ich finde das ganz spannend, dieses nicht happy, happy. Ich habe hier nämlich auch einen meiner Stichworte heißt Moll. Also ich finde, du bist eher Moll, Moll als Dur.
ja.
Du hast was super Düsteres für mich, was mich tatsächlich aber auch anspricht. So dieses, ich krieg bei deiner Musik Gänsehaut. Die macht mich glücklich, weil sie mich auch irgendwie traurig macht. Also so, das ist so eine ganz absurde, fast schon perverse Mischung, dass man denkt so, das berührt mich so tief und ich könnte heulen, weiß aber nicht, ob ich vor Glück heule oder vor Trauer gerade heulen soll.
Ach krass, okay.
So.
Das ist krass, okay. Freut mich natürlich zu hören, wenn die Musik, die ich mache, sowas in jemanden auslöst. Das ist... Ja, toll.
Hast du denn selbst so einen Hang zur Dunkelheit? Also ich habe das auch noch als Stichpunkt aufgeschrieben. Also, du magst die Serie Stranger Things. Das dachte ich auch sofort, als ich einen Mix von dir gehört habe. Und dann stand das aber auch in dem Interview gleich danach. Weil ich so, Moment mal, ich glaube, die hat zu viel Stranger Things geguckt. Und dann so, ich glaube, ich habe zu viel Stranger Things geguckt. So hört sich der Mix halt auch an. Ist das so dieses Düstere, was dich irgendwie anzeckt? Auch?
Auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ich habe mittlerweile absolut begriffen, dass ich ein wahnsinnig positiver Mensch bin. Also, aber auch definitiv meine Schattenseiten habe, die ich ganz, ganz oft unter anderem auch durchs Feiern versucht habe, ein bisschen wegzuschieben und schön unter den Teppich zu kehren und immer nur das Licht von einem selbst zu betrachten. Aber so langsam komme ich dahinter, dass es ja nicht darum geht, nur eine Seite von sich selbst zu präsentieren, sondern das zu vereinen, wirklich zur Vollkommenheit, zu seiner eigenen Stärke zu kommen. Und ich glaube, das, was ich da mit meiner Musik mache, drückt beide Seiten von mir aus. Ich habe eine extrem dunkle Seite, extrem depressive Seite, aber auch eine wahnsinnig lichtvolle. Und das kann ich am besten in meiner eigenen Musik ausdrücken.
Ja, jetzt kommt so ein richtig guter, fast schon platter Satz, obwohl er, glaube ich, so aus dem Buddhismus kommt, es halt gibt kein Licht ohne Schatten. Ne?
Genau.
Das ist ein anderer Mix, das ist auch noch, das hat mich auch noch mal gefesselt, tatsächlich das zu lesen. Da hast du gesagt, der ist nach dem Berghain entstanden und du wolltest das Gefühl vermitteln, einfach so dich auf den Boden zu legen und an die Decke zu glotzen. da schwingt auch wirklich jede Menge Weltschmerz ja mit, ne? So rausgespuckt aus der Parallelwelt, aus diesem Spielplatz, aus dem düsteren Spielplatz Berghain, rein wieder ins eigene Zimmer und dann, was dann eigentlich, ne? Mhm. Also siehst du Musik dann auch als Flucht oder ist das da tatsächlich eine Verarbeitung dieser dunklen Seite? Weil man kann sich ja auch da mit Musik vielleicht so ein bisschen zurückziehen und abhauen oder du setzt dich halt komplett mit dir auseinander.
Na klar. Nee, ich würde schon sagen, ich setze mich damit auseinander. Das ist für mich eine Therapie. Mhm. Also definitiv. Egal, ob ich Musik höre, ob ich feiern gehe oder auch extrem bei Musik machen. Also ich bin jetzt kein Mensch, der die ganze Zeit durcharbeiten kann und sich ransetzen kann und sagt sich so, jetzt mache ich mal eine Technobude. Kriege ich nicht hin. Also für mich ist es wirklich periodenabhängig, dass ich sage, oh, jetzt gerade muss mal wieder was verarbeitet werden. Dann ziehe ich das für 1-2 Monate durch. Das fließt dann auch am laufenden Bande. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber da bin ich wirklich absolut in meiner Mitte und extrem im Bewusstsein und kann dann ganz viel Musik schreiben. Wenn das Thema für mich dann aber mit der Musik verarbeitet wurde, dann reicht's auch erstmal.
Okay, du hast aber recht spät mit dem Produzieren angefangen, ne? Also
genau, also es war vor 2-2,5 Jahren ungefähr.
Genau, 2019 war, also The Olion, so wird's ausgesprochen.
Genau.
Hm. Ja, das war ja auch deine erste Veröffentlichung.
Genau, ja, genau.
Ja. Mini-Album könnte man es ja nennen, war?
Genau.
Also ich sage immer Mini-Album.
Ja.
Warum hat es so lange gedauert? Hattest du Schiss davor oder war einfach nur die Zeit?
Ja, ich hatte unglaublich Respekt davor. Ich hab auch immer wieder gemerkt, die Intention dahinter war nicht die richtige. Also mir haben ganz viele Leute gesagt, unter anderem auch Sven und andere Freunde vom Auflegen, Mensch, du musst anfangen mit Musik machen, wirklich. Wenn du da irgendwie ein bisschen weiterkommen willst, das gehört dazu. Und ich habe das immer so, ich habe das aufgenommen. Ich habe immer gedacht, ja, stimmt, man sollte schon produzieren. Aber das hat sich alles verkrampft in mir, wenn ich auch nur den Gedanken hatte, dass ich mich da jetzt ransetzen muss. Und ich konnte nie damit anfangen. Aber irgendwann kam bei mir wieder eine Zeit, wo der Leidensdruck halt so extrem hoch war, wo mir auch wieder ein paar Sachen widerfahren sind, wo ich gar nicht wusste, wo oben und unten ist. Und das Einzige, was mir blieb zu der Zeit, war die Musik. Und da habe ich angefangen, in meinem kleinen, stillen Kämmerchen Musik zu machen.
War das genau die Zeit, wo du das Album gemacht hast?
Genau. Das waren auch die ersten Skizzen. Ja.
Ja, weil, Achtung, ich habe ja wirklich, ich hab dir ja gestern bei Instagram geschrieben, dass ich wirklich das ganze Internet leer recherchiert habe, um alles Mögliche über dich rauszufinden, weil es gar nicht so viel gibt. Und ich hätte natürlich auch deine Freundin Isa anrufen können oder auch einfach dir Bescheid sagen können. Aber nee, ich habe gesucht und habe Folgendes gefunden, nämlich Vivian Koch in einem Facebook-Post, ja. Ich habe herausgefunden, dass du da ein quasi Pseudonym hast und Skatebart, den ich auch ganz, ganz toll finde, über den ich übrigens auch dich kennengelernt habe, weil er hat nämlich auch in der Pannebar When Will We Meet Again gespielt und ich war so, oh, Alter, was ist das? Ich muss das sofort haben.
Ach,
so,
krass,
ne?
Okay.
Also, da schreibst du, so usually I'm not really into those posts of who played what song because of all of social media, bla, 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 bla. Ich lese jetzt nicht alles vor. Du sagst aber, dass du als du diesen Track quasi geschrieben hast, in deinem kleinen Zimmer in Berlin saßt und wirklich gelitten hast, weil du das Gefühl hattest, alles zu verlieren. Und das war halt so die Zeit, wo dieses Stück entstanden ist. Und du hast es quasi, also diesen Schmerz, dieses Leiden hast du umgedreht in ein Stück Musik. Das steht halt auch da, was jetzt eine komplett andere Geschichte erzählt, nämlich, dass Menschen auf der Tanzfläche sich eventuell sogar in den Armen liegen und vor Glück weinen, weil es so schön ist. Mhm. Also so ging es mir halt mit meinen Freunden, dass wir alle drei nur so waren, what the fuck war das eigentlich gerade? Und wie geil war das, ne? Das war tatsächlich auch unser Rave-Moment im letzten Jahr, by the way.
Wow, krass, okay.
Ja, und das ist ja das eigentlich, also eigentlich genau das, was du im Post sagst, Music is the key. Also da kommt alles wieder zusammen.
Genau.
Du hast was verarbeitet, es wurde umgedreht, jetzt macht es halt wirklich glücklich. Und du hast damit aber auch abgeschlossen, ne? Das ist weg dann
das
jetzt
ist weg.
Für dich.
Das ist für mich absolut.
Du leidest nicht mehr.
Das ist absolut abgegessen für mich. Also das stimmt auch wirklich, was ich geschrieben habe. Also Trennung, also Menschen verloren wieder, dann Studium, das war also furchtbar gegen Ende. Da konnte ich, das war auch gerade in der Prüfungszeit, dann durch eine Prüfung gerasselt, die super wichtig war. Es hat vorne und hinten nichts gestimmt. Dann habe ich damals auch noch einen Job gehabt, wo ich in so Ausstellungen stehen musste, ja.
So Hostess-mäßig oder was?
Ja, und das war alles, normalerweise sehe ich Dinge gar nicht so düster, aber in dem Moment, das war alles so furchtbar. Aber auf der anderen Seite bin ich durch diesen hohen Leidensdruck wirklich zu meinem inneren Kern gekommen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also das, was schon immer in mir drin war, aber nie wirklich gesehen worden ist von mir auch selbst, weil ich das immer wieder überstapelt habe mit Kompensieren und Verdrängen. Dadurch, dass ich irgendwann wirklich aufgegeben habe zu kämpfen und dachte, okay, es ist jetzt sowieso schon alles weg, jetzt zuckt mich eh nichts mehr, habe ich mich da wirklich Tag für Tag rangesetzt und habe aber, was ich vorhin auch meinte, nicht aus der Intention Ego raus Musik geschrieben, um da irgendwie weiterzukommen, was mir in dem Moment auch wieder völlig egal war, sondern Intention war Bewusstsein. Es gibt gerade nichts anderes auf dieser Welt, was mir auch nur ansatzweise die Freude bringen würde, die ich gerade im Moment brauche.
Das ist jetzt eine ganz private Frage, die du auch nicht beantworten musst, aber hättest du die Musik nicht, müsste man sich um dich Sorgen machen?
Da gab es mit Sicherheit ja einige Momente. Okay. Ja. Kann ich jetzt auch ganz ehrlich so äußern. Okay. Davon bin ich weit entfernt. Also gut. Da muss man sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Das ist alles wirklich Vergangenheit. Aber zu dem Zeitpunkt war Musik tatsächlich die Rettung.
Ja. Hat ja einen Arsch gerettet.
Absolut,
mal so.
Ja. Weil mich auch Freunde in dem Moment nicht verstanden haben. Die wussten, die konnten das gar nicht einordnen. Und ich stand dann in den Ausstellungsräumen auch bei der Arbeit. Ich konnte weder Musik hören oder Podcasts hören. Ich durfte nicht lesen und musste wirklich stundenlang an einem Fleck stehen und Leute beobachten. Mein Glück war da aber auch wieder, dass ich da hingegangen bin und habe mir die ganze Zeit meine eigenen Melodien vorgesummt und eingesungen. Und sobald ich irgendeine Idee hatte, wo ich dachte, oh Gott, das muss ich jetzt festhalten, bin ich super schnell in den Arbeitsraum von uns gegangen, habe das schnell aufgenommen mit meinem Telefon, dass ich das nicht vergesse, bin wieder zurückgesprungen. Und ja, ich will nur damit ausdrücken, dass wenn Leute wirklich mal absolut tiefer in sich reingucken würden. Und manche Leute müssen zur Leidensgrenze kommen, so wie ich. Manche Leute müssen richtig auf die Fresse fallen, bis sie es raffen. Bei manchen muss es nicht unbedingt sein. Aber ich meine nur, hinter diesen Schattenseiten verbirgt sich so unglaublich viel Licht. Und wenn das Leute mal zulassen würden, da würde so viel Gutes entstehen. Und das ist, glaube ich, auch mein Ziel, meine allgemeine Message, die ich gerne rüberbringen möchte.
When will we meet again? Also du sagtest, du hast ja schon Verlust angesprochen. Geht es da auch um Tod? Also dieses, vielleicht da auch tiefer Gedanken machen zu sagen, wir sind alle vergänglich und vielleicht gibt es sowas wie ein Leben nach dem Leben, also oder Wiedergeburt oder sonst irgendwas. Glaubst du da an irgendwas oder bist du so komplett atheistisch oder vielleicht eher oder nur, ich will nicht sagen nur spirituell, was bewegt dich da so in dieser Hinsicht?
Ich glaube definitiv daran. Also gar keine Frage. Ich bin immer mit dem Begriff spirituell ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, wir sind alle spirituell. Das haben wir alle in uns. Wir haben es nur verlernt. Ja, wir sind nur von dem Weg abgekommen. Und das meine ich auch mit dem Leidensdruck, wenn da mal wirklich was passiert und man die Lehre zulässt, entdeckt man wirklich wieder Dinge und man macht wirklich auf und denkt sich, ach, so war das. Wie konnte ich denn das vergessen? Und jetzt spezifisch bei dem Track When Will We Meet Again ging es natürlich um jemand Besonderes, aber da wurde trotzdem alles vereint. Es war jetzt nicht nur unbedingt von der Trennung zu sprechen, sondern da habe ich gefühlt alles, was mich da irgendwie beschäftigt hat, was mit Abschied und Trennung allgemein konnotiert ist, habe ich da gebündelt in eine Nummer verfasst. Wie gesagt, und das war auch Einfluss, ich kann nicht mal mehr sagen, wie ich die Nummern gemacht habe. Ich war da so im Film drin.
Und du hast auch, du hast so ein kleines Home-Studio, bist du eine Bedroom-Produzentin oder wie sieht das aus bei dir?
Oh, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch echt oft richtig faul, muss ich sagen. Also gerade auch in den Phasen, wenn ich was verarbeiten muss, kennt man ja, da hat man jetzt nicht unbedingt die größte Motivation, sich daran zu setzen und dann jetzt alles aufzubauen. Und ich bin da schon oft auch einfach so in meinem Räumchen, teilweise sogar im Bett abends und spiele das erstmal alles ein und schaue, ob da überhaupt eine gute Idee bei rumkommt oder nicht. Also ich würde sagen, es, wie manche Leute da ihr Studio haben, das soll jeder so machen, wie er will. Soll jeder seinen eigenen Weg damit finden. Ich gehe nur immer von einem Gefühl aus. Du kannst 10 Drum Machines, 10 Synthesizer zu Hause stehen haben und kommst nicht an dein Herzstück ran.
Das heißt, du hast wirklich alles irgendwie auf dem Computer zusammengeschoben.
Genau, ich habe so ein Akai-Keyboard, da spiele ich manchmal ein paar Sachen ein, wenn ich doch eher komplexere Chords haben will. Ich habe auch damals ein bisschen mit der TR-8 rumgespielt. Das macht schon Fehls, aber ich bin kein Rumklimperer. Also ich muss mich da wirklich in so ein Gefühl reinbringen. Ich sehe auch immer, manche Leute sagen ja, sie sind von anderer Musik inspiriert und haben sich jetzt das Album angehört oder das Stück hat ihnen irgendwie eine andere Denkweise aufgezeigt. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Bei mir, also mich inspirieren eher zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn da irgendwas passiert im Freundeskreis, familiär, wie auch immer, oder vielleicht auch bei anderen Leuten, das muss nicht mal unbedingt was mit mir zu tun haben. Ich muss mir einfach nur die Leute, die Gesichter vorstellen und habe einfach ein Bild vor Augen. Und davon nehme ich die meiste Inspiration. Und deswegen kann ich auch nicht die ganze Zeit, jede Woche Musik schreiben, weil was soll ich denn, ich muss ja auch mal wieder was erfahren, ich muss ja was erleben, was soll ich denn ständig erzählen?
Bist du stolz auf das Album?
Ja. Ich meine, mittlerweile, wenn ich so an das Technische denke, ich meine, das waren die ersten Skizzen. Da habe ich ja gerade mal 6 Monate produziert. Und ja, das hört krass. Man halt. Ja, also mittlerweile würde ich mir auch denken, eieiei, an manchen Stellen hätte da Mixdown besser sein können oder die Clap ist ja jetzt doch nicht ganz so genial gemacht. Aber
meinst du nicht, dass es auch genau da vielleicht auch der Charme drin liegt, also dass das wirklich was ausmacht, dass es halt slightly imperfect ist, so?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich da alles, also das ganze Gefühl in diese Musik gebracht habe, ist das Mixdown oder die Soundästhetik viel persönlicher, als wenn jetzt alles top klingen würde. Und es ist, ich meine, das war mein erstes Release. Also ist doch viel geiler, wenn jetzt Leute langsam checken, okay, da ist ein Prozess dahinter.
Ja.
Und da bewegt sich was.
Und hast du deinen Brudi angerufen und gesagt, Brudi, ich habe Musik produziert, musst du hören? Oder wie war das?
Ja, also der war auch super stolz, das zu hören.
Ja, glaube ich.
Also ja, der ist echt immer noch nach wie vor absolut toller Supporter, kann ich echt so sagen, ja.
Was ist aus dem so geworden? Also kein DJ so professionell?
Nee, macht gar keine Musik mehr, nee. Der hat sich dem abgewendet, der hat Familie mittlerweile und der hat das nicht wirklich verfolgt, fehlt ihm aber auch nicht, sagt er. Das nehme ich mal so hin.
Also er hat ja trotzdem anderen DJ in die Welt gesetzt quasi, nicht sich selbst, sondern seine kleine Schwester, ist ja auch total gut.
Ja, und er ist auch sehr ehrlich beim Feedback geben. Ich sende ihm ab und zu mal was und dann sagt er auch ganz ehrlich, ach, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Das ist mir irgendwie, ja, ich finde es toll. Also da ist immer noch so eine tolle Transparenz gegeben in der Kommunikation. Das ist gut.
Ich will nochmal auf When Will We Meet Again zurückkommen. Skatebart, den du selbst auch toll findest, wenn ich das so richtig rausgelesen habe. Der ist auch irre. Also ich meine,
ah, toll, wirklich.
Hey, dieser Typ, der macht eine Reise, das ist echt fantastisch. Von Anfang bis Ende passt irgendwie alles zusammen. Und man denkt so, hast du extra Edits gemacht dafür? Oder warum klingt das alles so cool? Anyway, der liebt deinen Track, ja. Also ganz, ganz toll. Das hat man auch gemerkt damals, als er den Panne-Bar gespielt hat. Der ganze Raum war auch wirklich so elektrisiert. Bist du dir eigentlich bewusst, was du da mit dieser Nummer geschaffen hast? Also, das, also, okay, gut, weil, also klar, es ist jetzt nicht jeder kennt die, aber dann kennen die doch genug, dass ich habe dann auch, glaube ich, ich glaube, ich hatte es gepostet und dann haben auch gleich mehrere Leute darauf geantwortet, ja, When Will We Meet Again von Vivien Koch, so geil, bla, voll ausgerastet, so die Community. Und ich dachte so, ja, das ist ein richtig krasser Hit eigentlich. Klar, man muss auf Elektro stehen und mal davon ablassen, dass das irgendwie Four to the Floor sein muss. Aber diese Mut, die du da geschaffen hast, das hat für mich echt fast schon so Filmscore-Qualität. Ich sehe das als was Positives, wenn man jetzt an Stranger Things denkt, weil die Musik von Stranger Things ist halt auch total irre, ne? Du weißt jetzt also nicht bewusst, bist dir nicht bewusst, was du für einen krassen Hit produziert hast. Und ich will mich jetzt auch nicht so Fangirl-abfeiermäßig anhören. Ich will einfach nur sagen, alter Props, was du da geschaffen hast als quasi erste Produktion.
Ja, danke. Also ich freue mich, es zu hören, wirklich. Ich bin mir da gar nicht so bewusst. Also nach wie vor liegt mir der Track natürlich sehr am Herzen, weil ich weiß, durch was ich da durchgegangen bin. Mhm. Aber ja, wenn sich da Leute diesbezüglich freuen auf der Tanzfläche, dann das ist schon ein tolles Gefühl auf jeden Fall, ja.
Ja, wie ist denn das eigentlich mit dir und dem Elektro? Also du bist ja da wirklich sehr, sehr elektroversiert. Ich finde das gut, weil es dieses ganze stumpfe Techno-Geballer aus Neukölln zum Beispiel so ein bisschen auflockert. Ist das so deins oder vermischst du das auch gerne? Siehst du da nicht so eine strenge Genre-Grenzen? Wie gehst du da so vor? Produktionsmäßig, aber auch beim Auflegen.
Mhm. Ich würde sagen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass wenn ich von einer bestimmten Sache oder von einem bestimmten Genre sehr begeistert bin, dann muss ich das für ein paar Monate total ausleben. Da muss ich alles darüber wissen, alles darüber erfahren. Da lebe ich wirklich in meiner absoluten Zone. Und dann reicht es aber auch irgendwann für mich wieder. Und dann muss ich wieder weiterziehen. Das kann für manche Leute ein bisschen irritierend wirken, weil sie mich nicht wirklich einordnen können. Also da gibt es keine Kategorie, okay, Vivien Koch spielt jetzt nur noch Elektro. Das wird bei mir nie passieren. Ist mir auch einfach viel zu langweilig. Und das meinte ich auch mit, dass ich nie so ein Spaß-DJ sein werde, wo man weiß, was man kriegt. Das wird bei mir nicht der Fall sein. Ist auch nicht mein Anspruch. Als auch beim Produzieren. Also klar, mit Elektro habe ich angefangen. Mittlerweile bin ich da auch schon wieder total weg von. Ich bin immer noch bei gebrochenen Beats. Aber ich habe jetzt auch ein Mini-Album fertiggestellt. Und ich habe das ein paar Freunden gesendet. Die meinten alle, das ist eher Filmmusik. Das ist jetzt nichts Tanzbares. Das ist eher Richtung Performance. Schon ein bisschen anspruchsvoller auch als die anderen Sachen, die ich bisher produziert habe, als auch bei, ich meine, die Omnidisc-Platte war schon sehr tanzbar, aus meiner Perspektive, das Release, aber ja, ich habe immer so ein bisschen, nicht Angst, aber ich mag einfach keine Limitierung.
Okay.
Kriege ich die Krise. Also
das kann man ja positiv wie auch negativ auffassen. In deiner,
natürlich.
Bei deinem Booking, bei deinem Booking Agency steht halt 1000 Sasser. Check of all trades. Das finde ich persönlich spannend, weil man sich halt als Kreative dann nicht so einboxen lässt und einfach malt und singt und tanzt und alles halt macht, weil es einem Spaß macht. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch viele Leute, die das vielleicht so mit einer negativen Konnotation versehen, weil sie sagen, die können sich halt einfach nicht entscheiden. So, weißt du, weiß nicht. Da steckt kein gewachsener Mensch dahinter, sondern jemand, der noch jung ist und halt sprunghaft.
Na klar. Ich provoziere auch gerne, muss ich schon auch zugeben. Was mir sehr wichtig ist, ist einfach so eine Grundoffenheit zu generieren. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen in der Szene. Habe ich ja auch an Tag gelegt, ja, wo ich damit angefangen habe, war auf einmal Hip-Hop nichts mehr. Und ich habe alles, was kommerziell war, total bewertet. Da komme ich aber langsam von weg, weil ich einfach die Stärke darin sehe, alles, was dir in irgendeiner Form Erfüllung bringt, zu vereinen. Das heißt, ich spiele gerade auch wieder vermehrt Hip-Hop. Das will ich wirklich wieder mehr in meine Sets auch mit unterbringen, weil es einfach das ist, was mich extrem erfüllt. Und ich glaube, wenn jeder mal ein bisschen mehr Offenheit generieren würde, nicht nur was das Line-Up betrifft, sondern auch DJs, die sich einfach mehr trauen würden. Mhm. Dann könnte man das Publikum auch wieder auf ganz andere Reisen mitnehmen. Ja?
Ja.
Das ist mir einfach wichtig. Also nicht gleich in so eine Bewertung abdriften. Mhm. Also einfach lehren.
Wenn du sagst, der Hip-Hop ist auch gerade wieder wichtig, könntest du dir sogar vorstellen, mit einem MC zusammenzuarbeiten?
Das nicht unbedingt. Ich glaube, nee, das würde dann zu weit gehen, glaube ich. Aber mir geht es um so eine bestimmte Stimmung einfach. Das ist einfach nicht in ein Raster fallen und da verharren. Darum geht es mir, glaube ich. Das ist mir sehr wichtig.
Bevor wir mal über die aktuelle Situation reden, in der wir uns alle befinden, möchte ich gerne aber über deine Partyreihe sprechen.
Mhm.
Und zwar Olymp Fatal.
Genau.
Heißt, ja, das hat ja in Jena angefangen. War das auch so, weil du in Berlin einfach noch nicht die richtigen Leute kanntest und dort war einfach alles quasi auf dem Silbertablett serviert, sagen, hier, komm. Kommst du rein, kommst du ran, kannst du Party veranstalten. Da steht ja in dem Konzept Musik, Kunst und Feminismus verbinden.
Mhm.
Also das soll die Partyreihe. Erklär das mal. Was genau bedeutet das und wie macht man das?
Das war auf jeden Fall der ursprüngliche Gedanke. Also ich habe ja die Partyreihe oder das Konzept in sich mit meiner besten Freundin damals angefangen. Und im Moment ist sie gerade eher auf dem Trip konzeptuelle und freie Kunst.
Mhm.
Und wir wollten das einfach vereinen. Das heißt, wir hatten uns das so vorgestellt, dass wir einfach einen Raum schaffen, wo ich die Freiheit habe, die Musik zu zeigen und die Leute zu buchen, Künstler und Künstlerinnen einzuladen, die mir sehr am Herzen liegen, aber auch ihr den Raum zu geben, dass sie ihre Kunst zeigen kann. Und das haben wir anfänglich mit einer ganz simplen Ausstellung angefangen, einer Installation auch hier in Berlin in zwei Bars.
Mhm.
Aber wir haben halt auch in Jena relativ schnell gemerkt, ich meine, die Leute sind da zum Feiern. Die sind da nicht dran interessiert, im Club-Kontext Bilder, Fotografien oder jegliche andere Kunstformen zu betrachten. Das ist einfach nicht auf deren Schirm.
Das geht in Berlin besser.
Genau.
Ja,
und das ist auch absolut bewertungsfrei, ja. Also das ist total legitim. Dann sollen die halt auch nur zum Feiern kommen. Aber das haben wir relativ schnell gemerkt, das macht keinen Sinn. Damals war es mir auch noch wichtig, dass ich Freundinnen einlade, die ich musikalisch sehr wertschätze und die vielleicht einfach ein bisschen mehr eingeladen werden sollten. Aber auch da habe ich auch gleich wieder gemerkt, ich limitiere mich. Also ich grenze mich da extrem ein und ich grenze auch irgendwo das andere Geschlecht aus. Was für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat.
Das heißt, du hast das dann so ein bisschen geöffnet, dass halt Männer, Frauen oder auch Inter, also geht es generell auch vielleicht um Minderheiten, weil es gibt ja noch Trans, Inter, wie auch immer, also gerade so viele Gruppen am Rande der Gesellschaft, die oft nicht auf so kommerziellen oder größeren Sachen wahrgenommen werden.
Genau, also es geht mir nicht nur musikalisch, sondern auch von politischen Einstellungen wirklich um die Tatsache, dass man mit Olymp einfach einen offenen Raum generiert. Und dabei aber trotzdem ein qualitativ hochwertiges Line-Up erstellt. Es ist, also Hauptfokus ist immer noch Musik. Wird auch bei mir so bleiben.
Mhm.
Ich werde jetzt mit der Veranstaltungsreihe, die ich da plane, werde ich keine extrem politische Richtung einschlagen. Das wird bei mir nie passieren.
Mhm. Aber war das trotzdem aus so einem Aktivismus heraus, dass du gesagt hast, ich möchte gerne selber so das Ruder in der Hand haben und nicht von Bookern, Clubs und sowas abhängig sein? Deshalb mache ich das jetzt selbst?
Ja, schon, auf jeden Fall. Das war für mich ja auch eine Möglichkeit, Programme oder Abende zu organisieren, die wirklich absolut meinem musikalischen Geschmack entsprechen. Also auch für mich einfach eine tolle Party, wenn ich weiß, okay, da spielen Leute, die ich eh gerne hören mag, an einem Abend. Mhm. Das macht mir auch immer noch unglaublich viel Spaß, das zu planen und Leute einzuladen. Ja.
Wie hast du es denn geschafft, deine Party rein in der Griesmühle unterzubringen?
Ich hatte eine Nacht tatsächlich bevor ich zur Griesmühle gekommen bin, im About Plank. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Da habe ich gleich vom Gespür, das habe ich einfach gemerkt, okay, das, ich glaube, das passt nicht ganz. Mhm. Und dann hat es noch ein paar Monate gedauert und dann war ich ab und zu als Gast in der Griesmühle und dachte, hier könnte ich mich, hier sehe ich mich irgendwie mit dem Konzept. Mhm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wen ich gefragt habe, ich habe auf jeden Fall den Kontakt von Jan bekommen. Und dann habe ich Jan einfach angerufen, habe gesagt, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Ich habe da Bock drauf, was in der Griesmühle zu veranstalten. Und dann haben wir ein Treffen gehabt. Da war Jan, Johann, genau, die zwei waren dabei. Und dann habe ich das vorgeschlagen, was ich planen würde. Mhm. Und dann haben die mir die Donnerstage angeboten, alle 2 Monate.
Und ja.
Gesagt, das klingt doch gut. Kann ich mit meiner Zeit vereinbaren, mache ich. So hat es angefangen.
So hat es angefangen und dann im Februar aufgehört.
Mhm.
Ja, Februar war es, genau. Ich war nämlich auch zu einer der letzten Veranstaltungen in der Griesmühle. Und dann hat ja sowieso alles aufgehört.
Ja.
Also es gab ja, genau, bevor alle Clubs schließen mussten, da gab es ja halt die Schlagzeilen um die Griesmühle. Ist das, abgesehen von der aktuellen Situation, auch was dich umtreibt? Also hat dich das auch mit auf die Straße getrieben, das Clubsterben? Oder hast du zu viele andere Sachen, dass du dich darum nicht auch noch kümmern kannst, musst? Also ich meine, das ist ja auch, wäre auch völlig legitim. Aber oder bist du jemand, die demonstrieren geht?
War auch wieder teils, teils. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe ja so einen, ich habe ja so ein Urvertrauen. Ich denke ja super oft, okay, wenn das jetzt eintritt, das muss soll genau so sein. Mhm. Muss ich jetzt mit klarkommen? Finde ich meinen eigenen Weg, damit umzugehen? Natürlich, auf der einen Seite super schade, dass so ein Kulturraum kaputt gemacht wird. Mhm. Das ist nicht so, dass mich das nicht betreffen würde, weil ich habe ja nicht nur die Veranstaltungsreihe dort, sondern auch die Residency. Ich habe unglaublich viele tolle Leute kennengelernt. Also ich weiß Johann sehr zu schätzen und Jan auch. Absolute Top-Jungs, muss ich echt sagen. Mhm. Aber trotzdem war es für mich auch so an dem Punkt, wo ich dachte, eigentlich ist das alles gar nicht so verkehrt. Es ist wieder, kommt wieder was Neues rein. Ich werde wieder ins kalte Wasser geschmissen. Das passiert schon alles nicht ohne Grund. Mhm. Also ist so eine Eigenschaft von mir, dass ich da gar nicht die Kontrolle über mich kommen lasse, sondern einfach denke, das soll gerade alles so sein, wie es ist.
Ja. Vor gar nicht so langer Zeit warst du ja in den USA auf Tour.
Mhm.
Und ich weiß jetzt natürlich, dass du Skatepark magst. Der ist ja eine große Nummer. Mhm. Keine Ahnung, wie du zu Perel und Crystal Clear so stehst. Aber mit den beiden warst du ja auf einem Line-Up.
Genau.
Ist das, interessiert dich sowas? Bist du da, oder bist du da voll abgeklärt? Denkst du, das sind DJs, die sind zwar toll und irgendwie eine große Nummer gerade, aber ich habe da meine Kleinen, die ich viel toller finde. Oder keine Ahnung. Also was ist da so in dir vorgegangen?
Mhm.
So als du da mit denen auf einem Line-Up standest?
Auch da wiederum Offenheit generieren. Mhm. Also ich höre mir das schon an. Also ich bin da schon interessiert dran. Ich will natürlich auch wissen, was andere Künstler und Künstlerinnen gerade auf dem Markt so fabrizieren.
Mhm.
Das war echt ziemlich lustig, muss ich sagen, weil ich bin dann angekommen und ich habe den Namen tatsächlich vergessen, aber vor mir hat ein Mädel gespielt, sehr verspulten Disco-Haus.
Mhm.
Ziemlich coole Sachen. Ich dachte, oh Gott, ey, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt so mein eigenes Ding durchziehen kann hier. Weil die Leute haben das ja gefeiert. Die Leute fanden das ja toll.
Mhm.
Da war auch eine richtig gute Stimmung in dem Laden. Aber ich wusste schon im Vorhinein, das wird auf jeden Fall nicht gut ausgehen. Und ich war zeitlich zwischen dem Mädel und Pire eingesetzt. Und da ist es auch wieder passiert, es hat 10 Minuten gedauert, habe ich den ganzen Floor leer gespielt. Und auf der einen Seite hat mich das schon ein bisschen getroffen in dem Moment, weil nicht aus dem Aspekt, dass ich mich nicht verstanden fühle, sondern einfach, Mensch, also Leute müssen sich doch im Vorhinein darüber klar sein oder klar werden, für was ich stehe.
Hm.
Ich verstehe dann immer nicht, warum ich genau in sowas einprogrammiert bin, weil, wie gesagt, ich bin absolut kein Spaß-DJ.
Hm.
Dann habe ich das aber durchgezogen und dann standen so ein paar Leute auch vor mir, die exakt die 90 Minuten geblieben sind. Und die kamen dann auch zu mir und meinten, du, ich glaube, du musst einfach mal in Japan auflegen. Ich glaube, das würde dir super gut gefallen und da gäbe es auch die richtige Audience dafür.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, ich habe es schlussendlich mit Spaß aufgefasst, habe mir da noch einen guten Abend bereitet und hatte wirklich eine absolut tolle Nacht. Aber es war auch wieder eine Situation, wo ich dachte, Mensch, irgendwie, ach, das war jetzt nicht so erfüllend.
Aber war das dann, war das ein Fehl, also quasi ein Fehler des Bookers, der Bookerin, weil es ein Fehlbooking war, weil du halt musikalisch nicht zwischen Perel und, das sagen wir jetzt mal, Kim and Foxman oder so passt? Oder war das, weil du einfach keinen Bock hattest auf diese Musik an dem Abend und was anderes spielen wolltest? Oder, also, weil ich frage mich immer so, wo ist man als DJ auch ein, ja, eine gewisse Form von Dienstleister? Und
natürlich,
macht dann halt in der, zum Beispiel, ich kann das nur aus der Panne-Bar sagen, weil ich da die meisten Erfahrungen gesammelt habe als Gast. Wer da mittags um 12 an einem Sonntag Kunst macht mit ganz verschrobenen, eklektischen, gebrochenen, anstrengenden Beats, wo es keinen richtigen Flow gibt, finde ich, hat er an der Stelle nichts verloren. Weil an der Stelle, das weiß man, glaube ich, muss man halt irgendwie auch abliefern. Also wo,
kann
also,
ich absolut weißt du, wie
ist man da, wie macht man das richtig? Was ist da richtig?
Weißt, was du meinst.
Ja.
Auf der einen Seite, natürlich sollte man, das ist ja die Aufgabe eines DJs, auf das Publikum eingehen. Ja. Also nicht einfach die ganze Zeit 100% seinen Stiefel durchziehen. Aber ich habe trotzdem für mich einen Weg gefunden, wie ich halt meinen Stiefel durchziehen kann und trotzdem die Leute versuche, so ab und zu Step by Step mit in meine eigene Zone reinzubringen. Ja. Manche sind dafür offen, manche gar nicht. Mir war das, ich glaube, das hatte auch einfach mit meiner eigenen Vorbereitung zu tun. Mir war das wieder mal überhaupt gar nicht klar, wo ich da einplatziert worden bin, bin da hingekommen. Ich bin natürlich auch auf alles vorbereitet. Ich bin ja jetzt kein Typ, der zu einer Party geht und hat da jetzt ein Set vorbereitet. Ich bin schon relativ offen, was die Genres betrifft. Aber ich glaube, bei mir legt sich da einfach ein Schalter um, dass sobald ich merke, dass die Leute nicht offen sind und einfach nur bespaßt werden wollen, da wird in mir irgendwas getriggert, dass ich halt erst recht meine Sachen durchziehen will. Und dann ist es halt eher so eine Hassliebe, die sich da abspielt auf dem Floor, anstatt jetzt einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Das kann manchmal gut funktionieren. Manchmal schaffe ich es, Leute da wirklich mit aufs Boot zu holen, manchmal nicht. In New York hat es halt gar nicht geklappt. Es war ein einziges Desaster, ehrlich gesagt. Und hatte keiner die Schuld.
Hatte das Konsequenzen? Kam irgendwie der Partymacher an und hat gesagt, boah, ey, ciao, es war das erste und letzte Mal, dass wir dich hatten? Oder?
Es war tatsächlich, das Feedback war an sich letztendlich sehr gut, weil das war ja eine Veranstaltung von DJ Tennis.
Ah, okay.
Und Manfredi ist nach dem Gig auch zu mir gekommen und meinte, Vivi, mach dir da jetzt bitte überhaupt gar keine Gedanken. Wir hätten dich einfach anders platzieren müssen. Das war mir eigentlich auch ein bisschen klar. Ich wollte es probieren, erstmal gucken, wie es funktioniert. Aber du bist einfach mit den Sachen, die du spielst, meint er, das ist teilweise eine Tiefgründigkeit, die nicht verlangt wird auf dem Tanzfloor. Ne? Und damit habe ich manchmal so meine Schwierigkeiten. Aber im Endeffekt, es gibt ja für mich keine Fehler oder auch keine, in dem Moment keine Schuld. Ich nehme das wahr, ganz bewusst, was passiert da, wie fühle ich mich dabei, was kann ich damit rausnehmen. Und für mich die Message war, okay, einfach noch selektiver zu werden, was die Anfragen betrifft, was ich sowieso schon mache, aber das muss noch individueller werden, dass wirklich Leute verstehen, okay, bei Frau Koch wissen wir überhaupt gar nicht, was jetzt auf uns zukommt, aber wir haben Bock drauf.
Ja.
Das heißt, jede Seite hat Spaß auf der Party. Und für mich, ich komme ja dadurch auch immer mehr auf meinen eigenen Weg. Ich sehe mich ja immer mehr, wo es hingeht. Das ist ja toll. So Grenzerfahrung muss man ja haben, sonst kommt man ja nicht auf seine Spur.
Ja. Jetzt gibt es nur erstmal keine Anfragen so richtig aus der ganzen Welt, aus der Clubszene. Wo warst du denn eigentlich gerade, als du gehört hast, dass alle Clubs schließen müssen? Also wie hast du davon erfahren?
Ich war hier in Berlin. Ich habe tatsächlich in der Oper gearbeitet. Ich bin gerade aus Amsterdam zurückgekommen, weil ich da gespielt habe. Ich wäre gerne noch länger geblieben und bin wirklich nur wegen der Arbeit zurückgekommen. Und dann direkt am ersten Arbeitsabend hieß es, okay Leute, jetzt wird Minimum für 5 Wochen die Oper schließen. Und das war erstmal so, okay, krass. Was passiert gerade? Also es war kein Schock oder so, aber es war erstmal eine sehr ungewöhnliche Situation. Auf der anderen Seite, auch da wieder top. Also in dem Moment dachte ich wirklich, na Gott sei es gedankt, jetzt kann ich endlich wieder Musik machen. Toll. Ich hatte natürlich auch viele Gigs auf dem Plan. Mhm. Also ich habe mich extrem auf Georgien gefreut, auf London, auch hier auf die Gigs in Berlin. Das war wirklich so ein Frühling, wo ich dachte, geil, wird super. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles weggefallen.
Finanzielles Desaster? Sehr, sehr persönliche Frage. Okay, nö. Okay, gut.
Nee. Mhm. Das ist auch das allerletzte, worum ich mir Gedanken mache. Zum einen nicht, weil ich jetzt wahnsinnig viel habe. Das ist gar nicht der Fall. Mhm. Aber es ist jeder in derselben Situation. Und ich finde es toll, dass die Menschheit gerade mal auch da wieder in die Enge getrieben wird und gezwungen wird, sich mal absolut um das Wichtige zu kümmern. Ja?
Also ein Klopapier einkaufen.
Genau. Das. Aber mal, du weißt, was ja, ich meine. Klar. Mal zukommen, wirklich mal tief einatmen, mal gucken, was interessiert mich denn eigentlich? Was erfüllt mich denn wirklich? Mhm. Ich sehe dann was ganz. Das ist vielleicht für viele, die können das gar nicht nachvollziehen. Vielleicht strugglen die wirklich finanziell und haben auch mit ganz anderen mentalen Ängsten zu kämpfen. Das kann ich auch alles nachvollziehen und verstehen. Mhm. Aber ich sehe da so einen positiven Wandel in der ganzen Sache. Ich kann das, ja, ich sehe es sehr positiv. Ja.
Das heißt, du schreibst gerade Musik und gibt es noch andere Sachen, die sich also so für dich aufgetan haben, also irgendwelche anderen kreativen Prozesse, wo du gemerkt hast, ach ja, das würde ich eigentlich auch gerne nochmal machen. Das mache ich jetzt auch einfach, weil ich habe ja die Zeit dafür.
Ja. Ja, mein Alltag sieht gerade so aus, dass ich aufstehe und erstmal eine Runde meditiere. Dann kann es auch sein, dass ich ein paar Stunden auf der Parkbank sitze und gar nichts mache. Also, wie gesagt, das Mini-Album habe ich jetzt fertig geschrieben. Ich habe noch 2 andere Sachen, an denen ich arbeite, wieder für Omnidisc, dass ich gerne eine Compilation rausbringen würde mit anderen Freunden, die ich dazu einlade und noch Remix-Anfragen. Aber damit lasse ich mir halt erstmal Zeit. Das muss ja auch alles, es muss halt vom Gefühl passen und kommen. Aber momentan lese ich unglaublich viele Bücher. Also ich habe das Gefühl, die Welt dreht sich einfach ein Stück langsamer. Mhm. Und ich kann die Tage irgendwie mit, für mich, also nur ich rede jetzt nur für mich, ja, mit was absolut Sinnvollen füllen.
Aber vermisst du nicht
das? Das heißt für mich einfach teilweise stundenlang auf einer Parkbank sitzen und einfach mal Klappe halten, nichts sagen und irgendwelche Bäume angucken.
Mhm. Und das Auflegen fehlt dir gar nicht? So ein bisschen dieser Feierkopf?
Fehlt mir gerade gar nicht. Okay. Nee. Gut. Weil ich auch musikalisch tatsächlich merke, das geht noch in eine ganz andere Richtung bei mir. Ich weiß nicht, wie das irgendwann aussehen wird. Auflegen ist nach wie vor eine Passion von mir. Ja. Also werde ich weiterhin verfolgen, aber gerade die Musik, die ich schreibe oder allgemeines Produzieren, erfüllt mich seit längerem Zeitraum schon fast mehr als das Auflegen
an sich. Okay, das heißt, Vivian Koch ist eigentlich Musikerin als DJ.
Ja, in die Richtung geht es schon sehr lange. Mhm. Ja.
Hast du generell mal, abgesehen von der Musik, einen Plan B gehabt? Oder wollte deine Mom da irgendwie was Bestimmtes für dich, was vielleicht jetzt mal in einem Gespräch dann wieder in den Vordergrund kommt? Oder ich weiß nicht, das ist ganz lange gehabt, dass meine Eltern immer sagten, Kind, willst du nicht mal was Ordentliches machen? So fragt man sich natürlich, was Ordentliches ist. Aber hattest du einen persönlichen Plan B? Hatte deine Mom für dich einen Plan B? Wenn ja, wie sah der aus?
Ja, sowas habe ich natürlich von meiner Familie auch immer wieder gehört, auch jetzt noch. Mhm. Willst du nicht doch noch einen Master machen oder komm, mach doch das mal. Wie sollst du denn dein Geld verdienen, Mädchen? Mhm. Aber obwohl meine Mutter da echt, also total offenherzig damit umgeht, also die weiß einfach, die braucht mich mit sowas gar nicht volllabern. Mhm. Also es probiert die gar nicht mehr. Meine Oma ist da noch eine andere Generation, die das halt gar nicht verstehen kann, wie ich mein Leben gerade führe. Mhm. Aber ein Plan B? Nee, gibt's für mich.
Aber da kannst du auch sagen, Omi, guck mal hier, Mini-Album letztes Jahr, überall ausverkauft, hohe Discogs-Preise, gutes Zeichen.
Das stimmt. Ja, also das verfolgt sie natürlich auch mit, das erzähle ich ihr auch schon. Und da freut sie sich natürlich auch, aber sie kann sich das ja gar nicht ausmalen. Sie macht sich jetzt auch die ganze Zeit Gedanken um mich und fragt, na, was machst denn du den ganzen Tag jetzt? Und wenn ich ihr dann sage, du Oma, also selten so fröhlich aufgewacht, ich meditiere den ganzen Tag und mach Mucke. Also es könnte für mich gerade nicht besser laufen. Das ist für sie halt, das versteht sie natürlich gar nicht. Aber ich glaube, solange meine ganze Familie immer wieder, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich verstehen, aber ich glaube, solange ich ihnen das Gefühl gebe, mir geht's gut, ich bin glücklich mit dem, was ich mache, wird der Widerstand auch geringer. Und deswegen gibt es für mich auch keinen Plan B. Also, weil ich wirklich der absoluten Überzeugung bin, wenn du einfach die Sprache deines Lebens sprichst, also einfach bestimmte Zeichen rechts und links wahrnimmst und in deinem Flow bleibst, in deiner Stärke und in deiner Vollkommenheit, dich auf deinen individuellen Weg begibst, mit allen Höhen und Tiefen, das kann nur funktionieren. Da gibt es gar keinen anderen Weg.
Du hörst dich für mich an wie eine Person, die im Hier und Jetzt lebt und das halt auch wirklich ganz genau beobachtet. Gerade wenn du viel meditierst und jetzt auch diese Zeit hast, dich auch wahnsinnig viel mit dir selbst zu beschäftigen, gibt es dennoch so einen Wunsch, den Vivien Koch für sich selbst hat, für die nahe oder auch fernere Zukunft?
Meinst du jetzt persönlich oder musikalisch?
So, wie auch immer, kann ich auch sagen, weiß ich nicht, ich will morgen heiraten und 85 Kinder kriegen, keine Ahnung, kann ja auch ein Wunsch sein, aber weiß nicht, also was ist auf jeden Fall irgendwie auf deiner Liste, ohne dass du so eine Abhake-Typin bist, das merkt man ja, du lässt halt wirklich viel auf dich zukommen und beschäftigst dich mit dir in dem Moment.
Nicht lange so war, ja? Ja. Also das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Ich war schon immer so ein Listenmensch. Ich brauchte schon Kontrolle. Das war nicht immer so. Das hat sich extrem geändert, weil ich einfach wieder zu meinem Urvertrauen zurückgekommen bin. Der Wunsch, der mir gerade in den Sinn kommt, ist einfach, dass ich diesen wachsamen Zustand nicht verliere. Dass ich in der Lage sein kann, jetzt mein Leben wirklich in dem Bewusstsein zu bestreiten. Und diese Akzeptanz und Dankbarkeit, die sich in mir irgendwie kultiviert hat, dass ich die nicht verliere, das ist mein Wunsch.
Und lass uns doch mal einmal kurz in die Glaskugel gucken, was so die Club-Szene angeht. Was meinst du, wie sich das alles so weiterentwickelt? Also wir wissen ja aktuell, dass die Clubs definitiv noch eine Weile zu haben werden, wenn es nicht sogar bis Ende des Jahres so sein wird. Potenzial für Neues oder ist das so ein bisschen, ist das frustrierend und vielleicht auch ein Todesstoß, weil keiner so langen Atem hat?
Ich glaube, da kommt was super Positives hervor. Zum einen, was vielleicht die finanzielle Seite betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Clubs jetzt, muss man ja sagen, die leiden ja wirklich. Also könnte ich mir vorstellen, dass wenn das alles wieder anrollt, ist kein Club in der Lage, Monstergagen zu bezahlen.
Was ja eigentlich total schön wäre, wenn sich das Ganze mal wieder so gesund schrumpft und es halt wirklich um die Musik geht und nicht um so einen scheiß Namen und die Leute durch die Gegend geflogen werden.
Genau. Ja. Das heißt, es wird erstmal wieder schön jeder auf dieselbe Ebene zurückgebracht. Manche müssen einen Schritt zurücktreten. Das würde ich sehr begrüßen. Weil gerade jetzt in so Zeiten, wo es eigentlich mal um die Ruhe geht, merkt man ja schon auf sozialen Plattformen, wer da jetzt trotzdem noch aus einer Angstgetriebenheit sich unbedingt zeigen muss und irgendwie vielleicht auch auf der Oberfläche permanent erscheinen muss. Ich glaube, da könnte absolut Change reinkommen. Und ich denke, dass die Partys an sich auch wieder mehr zur Wertschätzung führen, weil das war ja alles in so einem Strudel drin. Also ich habe mir selbst gesagt, wann platzt denn diese Blase endlich mal? Weil das kann so nicht weitergehen. Jedes Wochenende 1000 Partys, auch der Konsum, also
absolut.
Ich konnte es zum Schluss, obwohl ich ja in dieser Szene stecke, ich konnte es nicht mehr sehen. Es ist mir wirklich absolut auf die Nerven gegangen.
Also so ein Selbst, genau, also das, ja, also nicht nur was Partys und Musik angeht, auch was Drogen zum Beispiel angeht, das ist so ein selbstgeschaffenes Problem von, ach, wir machen die Party einfach bis Dienstag früh. Natürlich nehmen die Leute mehr Drogen, weil sie ja nichts verpassen wollen, weil dann die FOMO reingrätscht. Ja, eine gute Zeit, um zu detoxen auf alle mögliche Art und Weise, ja.
Wirklich. Und ich glaube, es kristallisiert sich echt wieder raus, wer macht denn das eigentlich, der Musikwillen oder wer ist mehr Ego behaftet. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Ego haben wir ja alle, sollte man ja nicht bekämpfen. Aber das alle mal mehr zu sich noch, weil ich richtig Spaß und Freude an der Sache habe. So ging mir auch so. Ich habe ja auch erst mal realisiert, Mensch, eigentlich fehlt mir das gerade gar nicht. Ich bin nicht mal böse darum, dass das alles abgesagt worden ist, weil ich einfach mehr Freude am Musikmachen gerade habe. Und da mal wirklich ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen und zu realisieren, ach krass, ich war in so einem Nebel drin und habe das eigentlich nur noch vielleicht auch wegen der Kohle gemacht oder um gesehen zu werden. Und war die Intention habe ich so ein bisschen verloren. Ich glaube, da kann was ganz, ganz Tolles stattfinden, wenn das irgendwann mal wieder anfängt. Ja.
Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir müssen ja leider auch irgendwann wieder aufhören, obwohl wir natürlich auch jetzt ewig so weiterreden könnten und dann am Ende der nächsten Woche haben wir uns ordentlich kennengelernt. Ne? Es war schön, dass du dabei warst und so viel Zeit und weise Worte auch mitgebracht hast. Ich sage danke, Vivien Koch, an der Stelle.
Danke nochmal für die Einladung.
Das war also Vivien Koch. Was für eine coole Person. Wie unfassbar in ihrer Mitte angekommen und das mit 25. Und warum? Weil sie jeden Tag meditiert und einfach im Hier und Jetzt lebt. Die aktuelle Lage nutzt sie auch perfekt aus, ist kreativ und schreibt Musik. Ich freue mich jedenfalls sehr über das Feedback zu dem Gespräch oder auch über eure Gästewünsche. Schreibt das uns über Instagram zum Beispiel oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Und wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, da sage ich bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Gesine Kühne und wir hören uns wieder. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.